Werbung.
Sie möchten Ihre Stromkosten senken und gleichzeitig grüner werden? Dann hören Sie gut zu. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage können Sie genau das erreichen. Bei 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen haben wir uns seit 2001 auf die professionelle Installation von Solaranlagen spezialisiert. Unsere Experten sind seit über 2 Jahrzehnten in der Branche tätig und wissen, wie man ihren eigenen grünen Strom produziert. Je mehr Strom Sie selbst erzeugen, desto weniger müssen Sie von teuren Anbietern beziehen. Das bedeutet nicht nur, dass Sie Geld sparen, sondern auch, dass Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Energiekosten zu senken und die Umwelt zu unterstützen. Kontaktieren Sie noch heute 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen für eine kostenlose Beratung. Besuchen Sie unsere Website unter www.quad.eu. Ich buchstabiere www.quad.eu oder rufen Sie uns direkt unter der Nummer 0591 7100 140 an. Machen Sie den ersten Schritt zur eigenen Photovoltaikanlage. Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft. 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen. Ihre Energie, Ihre Zukunft.
In dieser Folge geht es um eine große Tragödie, bei der viele Menschen gestorben sind und verletzt wurden. Es geht auch um die psychischen Folgen für die Beteiligten. Hört euch diese Folge bitte nur an, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr damit umgehen könnt. Ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei Folge 3 wieder einzusteigen.
Und da wussten wir, hier ist was ganz Schlimmes passiert.
Es war wie in einem Katastrophenfilm.
Physische und psychische Schwerstarbeit. Ich weiß auch, dass eine ganze Reihe von Feuerwehrleuten nachher eine entsprechende Betreuung brauchten.
Ich war mir sicher, dass ich entweder ersticke oder bei lebendigem Leib verbrenne.
Transrapid. Vom Wunderwerk zur Tragödie.
Willkommen zurück bei Transrapid, zwischen Wunderwerk und Tragödie, dem Podcast, bei dem wir uns gemeinsam die Geschichte des Transrapid ansehen. Den Aufstieg und das Scheitern eines gepriesenen Mobilitätswunders. Mein Name ist Gerd Schade, ich bin seit 20 Jahren Redakteur für die NOZ im Emsland. In der ersten Folge haben wir uns mit dem Weg des Transrapid von 1934 bis 2006 auseinandergesetzt, über Erfolge und Niederlagen gesprochen und erfahren, wie der Transrapid eigentlich ins Emsland kam. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Jetzt sind wir also im Jahr 2006 angekommen. Genauer gesagt am 22. September 2006. Die Euphorie des Sommermärchens der Fußball-WM klingt noch nach. Die ewige Kanzlerin Angela Merkel steht kurz vor dem Abschluss ihres ersten Regierungsjahres. Die Charts werden dominiert von Tokyo Hotel und Nelly Furtado. Und im Kino rasen die sprechenden Autos von Cars über die Leinwand. Über dem Emsland lacht an diesem 22. September die Sonne. Es hätte ein schöner Tag werden können, ein guter Start ins Wochenende. Stattdessen wurde es der tragische Tiefpunkt der Geschichte des Transrapid. Ein Unglück, das 23 Menschen das Leben kostete und Rettungskräfte und andere Beteiligte an ihre Grenzen brachte. Und darüber hinaus. Wir wollen heute nur eine einzige Frage beantworten. Wie haben die Menschen dieses Unglück erlebt? Dafür haben wir mit unterschiedlichen Personen gesprochen, die ganz nah dabei waren. Mit ihnen wollen wir diesen Unglückstag noch einmal durchgehen. Den Anfang macht unser Interviewgast aus Folge 1. Hermann Bröhring war zum Zeitpunkt des Unglücks Landrat im Emsland und ist daher schnell über die Katastrophe informiert worden.
Es war ein heißer Sommertag, es war ein Freitag und wir hatten die Kreditausschusssitzung bei der Sparkasse Emsland, deren Vorsitzender ich ja war. Und ich kriegte einen Anruf in die Sitzung hinein. Der Transrapid ist verunglückt von unserer Leitstelle. Und ich, so wie ich jetzt reagiere, ich habe es mir nicht vorstellen können, weil er für mich ein Fahrzeug war, der nicht verunglücken konnte, der fest in der Bahn saß, konnte das nicht nachvollziehen. Und bin dann, das muss ich so sagen, wieder in die Sitzung reingegangen. Und als ich es realisiert hatte, wusste ich, dass ich die Sitzung verlassen musste, bin dann mit rasendem Tempo mit meinem Fahrer nach Lahaten gefahren, um da dann die Einsatzleitung zu übernehmen und sah das Bild des Grauens. Ich ziehe heute noch meinen Hut vor den Feuerwehrleuten aus dem Norden dieses Landkreises, die damals die schwere Bergungsarbeit machen mussten. Und die 22 bzw. 23 Leichen, die geborgen wurden, das war physische und psychische Schwerstarbeit. Ich weiß auch, dass eine ganze Reihe von Feuerwehrleuten nachher eine entsprechende Betreuung brauchten.
Einer dieser Feuerwehrleute war Lambert Brandt, der mittlerweile seit 49 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Sögel tätig ist. Auch er hörte von dem Unglück in einer Sparkasse.
Ich war, wie gesagt, bei der Sparkasse Emsland, beschäftigt in Sögel in der Geschäftsstelle und wurde um 10 Uhr herum von einem Alarm überrascht, der bedeutet, wir sollten zur Transrapid-Strecke fahren, dort wäre ein Unglück passiert. Es wurde zu dem Zeitpunkt die Drehleiter der Feuerwehr Sögel benötigt und wir rückten dann mit 3 Kameraden aus. Es war für mich unfassbar, dass es dort ein Unglück gegeben haben soll, zumal auch am Anfang gesagt wurde, dass 2 Transrapid-Züge zusammengerauscht sind, also aufeinander gefahren sind. Das ist technisch ja gar nicht möglich, weil es dort immer nur für die Schwebebahntechnik eine Richtung gibt. Gut, dann haben wir gesagt, die machen eine Übung und das am Freitagmorgen um 10 Uhr, unmöglich für freiwillige Feuerwehren, wo alle Mitglieder der Feuerwehren ja auch in dem Beruf tätig sind und dann an einem Freitagvormittag ungern den Arbeitsplatz verlassen, um eine Übung zu fahren. Ja, wir rücken dann aus mit der Leiter und bekamen dann unterwegs den Funkverkehr mit und der hörte sich gar nicht gut an. Es wurden immer mehr Rettungskräfte angefordert, es wurden Hubschrauber angefordert. Das hörte sich schon bedrohlich an, sodass wir dann von dem Gedanken einer Übung schnell abwarten und auch an ein Unglück dachten, wo wir aber überhaupt nicht wussten, wie und was da passiert sein konnte. Als wir dann über Renckenberge auf die Trasse der Schwebebahn auffuhren und den Unglücksort erreichten, kamen uns die ersten Schwerverletzten blutüberströmt entgegen und da wussten wir, hier ist was ganz Schlimmes passiert.
Tatsächlich war etwas ganz Schlimmes passiert. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann ist es auch unsere Pflicht als Journalisten, darüber zu berichten. Deswegen waren mehrere Kollegen vor Ort. Eine davon war Susanne Vetter. Sie ist heute Leiterin der Sportredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung und eine erfahrene Journalistin. Als das Unglück geschah, war sie noch Volontärin, also Journalistin in Ausbildung. Ihre erste Ausbildungsstation war die Lokalredaktion im emsländischen Papenburg. Auch dort kam die Nachricht vom Unglück schnell an.
Als wir am Morgen zusammensaßen in der Redaktion und eine Redaktionskonferenz hatten, war es so, dass wir darüber gesprochen haben, in Lahaten über eine Kneipe zu berichten, die dort schließt. So eine alte Dorfkneipe. Und da ist ein Kollege von mir hingefahren, der Alois Schulte. Und der wollte eine Geschichte darüber machen, was das für eine Bedeutung hat, dass in dieser Ortschaft diese alte Kneipe schließen wird. Der war also gar nicht weit von der Unfallstelle entfernt. Und dann kam diese SMS. Wir hatten immer ein Handy in der Redaktion liegen. Das hat, glaube ich, jede Lokalredaktion zu dem damaligen Zeitpunkt gehabt. Und das war verknüpft mit den Notrufen, die bei Feuerwehr eingegangen sind und an den Leitstellen. Da sind wir dann benachrichtigt worden. Und da stand eben drauf, es waren 9.59 Uhr, wenn ich mich noch richtig erinnere, als die Nachricht reinkam. Es gibt eine eingeklemmte Person. Oder stand eingeklemmte Person auf der Transrapid-Strecke. Und ich war damals ein halbes Jahr ungefähr im Emsland, aber die Kollegen haben gesagt, naja, so wenn da eine Übung ist, da ist auch öfter mal eine Übung, dann geht da auch ein Signal ein und dann gibt es auch da eine Nachricht auf dieses Handy. Und deswegen war die Beunruhigung zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so groß. Wir waren also von der Übung ausgegangen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl und habe gedacht, ach, nach einer gewissen Zeit, ich rufe da jetzt doch mal an, weil der Kollege ist ja auch in der Nähe, ist ja vor Ort, der wollte ja zu dieser Kneipe fahren und vielleicht ist es ja auch ganz interessant, dort vorbeizugehen, wenn da eine Übung ist. Ich könnte ihn dann informieren und habe dann mit dem Sprecher des Landkreises telefoniert, mit Dieter Sturm. Und der sagte zu mir, Frau Vetter, da ist was Schlimmeres passiert. Es gab einen schrecklichen Unfall und die Worte werde ich nie vergessen. Es gibt vermutlich mehr Tote als Verletzte oder Überlebende. Und in dem Moment war mir klar, okay, das ist jetzt ein riesengroßes Ausmaß. Und wir haben dann den Kollegen angerufen, der eben eigentlich auf dem Weg zu dieser Kneipe war. Da ist er hingefahren, aber es war auch völlig klar, das wird er allein nicht stemmen können. Dann in Osnabrück angerufen, habe mit dem Newsdesk hier gesprochen und haben wir eben verabredet, dass so viele Kolleginnen und Kollegen von uns wie möglich dort eben hinfahren, zur Strecke Material sammeln und dann berichten.
Ist euch bei den drei Personen, die bis hierhin zu Wort gekommen sind, etwas aufgefallen? Richtig. Alle Außenstehenden haben zunächst nicht an ein Unglück geglaubt. Alle dachten, es sei eine Übung. Denn der Transrapid könne ja eigentlich nicht verunglücken. Wenn ihr Folge 1 gehört habt, wisst ihr auch warum. Denn tatsächlich ist es technisch fast unmöglich und der Transrapid galt als unfassbar sicher. Zu dem Unglück kam es trotzdem und wir wollen jetzt einmal einen Blick in den Transrapid werfen, noch bevor die Rettungskräfte überhaupt alarmiert wurden. Denn im Fahrzeug, so wird es später ausgewertet, wurde schon einige Sekunden vor der Katastrophe erkannt, dass der Transrapid auf ein Hindernis zurast. Genug Zeit, um auf den Nothalteknopf zu drücken. Aber nicht genug, damit der Transrapid tatsächlich zum Stehen kommt. Vor einigen Jahren durfte ich zwei Frauen interviewen, die tatsächlich bei der Unfallfahrt im Transrapid saßen und überlebt haben. Mit beiden wollten wir für diesen Podcast noch einmal sprechen. Beide haben aber entschieden, dass sie nicht nochmal über diesen schrecklichen Tag reden möchten. Sie haben uns aber erlaubt, ihre Aussagen aus dem damaligen Artikel zu verwenden und von einer Kollegin einlesen zu lassen. Hier beschreiben sie, wie es im Transrapid aussah, als er mit 162 km/h auf das Hindernis knallte.
Alles. Nicht nur die vorderen Sitze mit den Menschen kamen auf einen zu. Es war wie in einem Katastrophenfilm. Gott sei Dank bin ich kurz vorher aufgestanden. Nur deshalb habe ich überlebt. Ich wusste sofort, dass eine Katastrophe passiert ist. Aber ich hatte jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Ich war mir sicher, dass ich entweder ersticke oder bei lebendigem Leib verbrenne. Berge von Schrott. Ich wollte einfach nur raus und in ein Krankenhaus.
Die Verletzten in ein Krankenhaus zu bekommen, ist aber gar nicht so einfach. Denn die Transrapid-Strecke verläuft einige Meter über dem Boden. Viele Opfer befinden sich noch genau dort. Außerdem ist an der Unfallstelle ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrmann Lammert Brandt und seine Kollegen müssen schnell handeln.
Also die Feuerwehren, die alle schon vor Ort waren aus Laden, Meppen und so weiter, begannen damit, den Zug zu erkunden, was da oben passiert ist, haben dann auch die ersten Verletzten oben aus dem Zug mit der Drehleiter herausgeholt. Die Strecke ist dort etwa 7 Meter hoch, sodass man ohne Drehleiter auch kaum oben rankam. Unsere Aufgabe war, wir kamen von der Reckenberger Seite, also von der Seite, wo auch der Reinigungswagen stand, oben auch Löschmaßnahmen durchzuführen, weil der Reinigungswagen auch schon brannte. Es kam starker Rauch aus dem Fahrzeug raus. Wir haben also versucht, mit Schaum und Wasser das Feuer zu bekämpfen, was dann auch schnell gelang. Dann haben weitere Kameraden, die dann immer weiter nachrückten, die Bergungsarbeiten und mit unterstützt. Eine Aufgabe war dann später für uns mit der Drehleiter, die Maßnahmen der Polizei zu unterstützen. Wir haben also über die Drehleiter den Polizisten die Möglichkeit gegeben, sich ein Bild der Lage zu machen, auch von oben. Das war dann die Aufgabe nachher der Drehleiter. Besatzung.
Wann wurde für dich das Ausmaß der Katastrophe so wirklich sichtbar und wodurch?
Das ging langsam. Erst wussten wir ja ganz wenig. In so einer Phase, Anfangsphase, kann man sagen, herrscht auch ein Chaos. Niemand weiß Bescheid, was ist. Auch niemand wusste genau, mit wie vielen verletzten Personen und vielleicht auch verstorbenen Personen müssen wir rechnen. Das hat sich aber dann auch schnell entwickelt in der Form, dass der Einsatz von Anton Lücken koordiniert wurde. Es wurden zwei Abschnitte gebildet. Und glücklicherweise verfügte der Landkreis Emsland zu dem Zeitpunkt schon über den großen Einsatzleitwagen 2, der war ein Jahr vorher in Dienst gestellt worden. Und zusammen mit der technischen Einsatzleitung, die die Einsatzleitung technisch unterstützen konnte, wurde der Einsatz auch schnell organisiert und koordiniert, sodass man auch dann Bescheid wusste, wer was machen muss und welche Kräfte man vielleicht noch anfordern muss. Dass in dem Fahrzeug, also unterhalb des Reinigungsfahrzeuges, noch verstorbene Personen sein müssen, wurde zunächst vermutet, hat sich dann aber im Laufe des Vormittags bestätigt. Es waren, glaube ich, 34 Personen im Fahrzeug und bis zu dem Zeitpunkt waren nur 12 schwerverletzt gerettet worden.
Als Reporterin Susanne Vetter eintrifft, laufen die Bergungsmaßnahmen auf Hochtouren. Der Bereich ist abgesperrt. Also geht sie ihrer Arbeit so gut wie möglich nach, trifft sich auch mit Hermann Bröhring, der immer wieder neue Informationen an die Presse gibt. Sie geht ihrer Arbeit als Journalistin nach und begreift zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht die Tragweite des Unglücks. Plötzlich klingelt ihr Handy und sie muss eine ganz neue Rolle einnehmen.
Dadurch, dass ich als einer der Ersten vor Ort war, habe ich zum Beispiel viele, viele Presseanfragen von anderen Kollegen bekommen. Also die haben in der Redaktion angerufen und gesagt, wer ist denn da? Dann wurde meine Telefonnummer weitergegeben, meine Handynummer. Und dann hat der Spiegel sich gemeldet. Ich glaube, die Welt hat sich gemeldet, der NDR hat sich gemeldet. Also da gab es ganz viele verschiedene Anfragen. Können wir kurz eine Live-Schalte ins Radio machen? Können Sie uns irgendwas für den Artikel sagen? Ja, man funktioniert dann da auch und versucht natürlich auch so professionell, wie es geht, mit der Situation umzugehen. Dieses Wahrnehmen, wie schwierig das eigentlich war und wie schlimm und diese ganze Tragödie da aufzunehmen und zu verarbeiten, das kommt dann irgendwann erst später und in dann gewissen Momenten, die sich eigentlich auch dann sehr stark einprägen.
Auch Lambert Brandt muss zunächst funktionieren, trotz der vielen Eindrücke, der Verletzten, der Leichenteile, die notdürftig in Säcke verpackt noch vor Ort liegen. Erst am Abend kann die letzte Person geborgen werden und Lambert Brandt nach Hause. Das Aufarbeiten beginnt für ihn am nächsten Tag.
Das Angebot, dass die Notfallseelsorger uns unterstützen, war da. Wir selber haben am anderen Tag unsere Fahrzeuge wieder fertig gemacht und haben natürlich auch über die Einsätze gesprochen, was mich dann Anführungsstrichen ein bisschen genervt hat. Da können aber die Pressevertreter nichts dafür, waren die ständigen Anrufe von Zeitungen und von Rundfunksendern, die von mir Interviews haben wollten. Dazu, das muss ich einfach sagen, hatte ich keine Lust und dazu war ich auch nicht bereit. Und das habe ich auch abgelehnt. Am gleichen Tag war in Sögel ein Frühling oder ein Herbstfest, wo wir eigentlich hin wollten, aber den Besuch habe ich abgebrochen, das ging einfach nicht.
Es ist unwahrscheinlich, aber die Frage sei dir noch gestattet, hast du als in deiner langen Zeit als Feuerwehrmann davor oder danach je wieder etwas Vergleichbares erlebt?
Nein, das habe ich nicht. Diese Katastrophe war ja auch seit Kriegsende das größte Schadensereignis, was das Emsland erlebt hat. Natürlich haben wir Großeinsätze gehabt mit Moorbränden und sonstigen Fällen mit Sachschäden, aber Personenschäden in der Form, das habe ich so nicht erlebt. Man hatte sicher mal Verkehrsunfälle mit 4 oder 5 Verstorbenen. Aber das war einzigartig.
Im Laufe der Zeit, der Jahre, wie hast du diesen Einsatz verarbeitet?
Ja, das dauert natürlich eine Zeit, aber irgendwann, man erinnert sich wieder an die Einzelheiten. Aber ich denke, wenn man so lange dabei ist und auch schon vieles auch mit Verstorbenen erlebt hat, kommt man da ziemlich gut drüber weg, hört sich vielleicht ein bisschen vereinfacht an, aber es ist so, wenn man das nicht könnte, würde man die folgenden Einsätze auch nicht mehr erfahren können.
Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man die Bilder einer solchen Katastrophe nie los wird. Auch dafür muss man ja einen Mechanismus finden, damit umzugehen. Wie kann das gelingen?
Klar, die Bilder hat man vor Augen. Sie kommen auch hin und wieder mal auf, gerade auch wenn so Gedenktage sind oder wenn wie heute ein Gespräch darüber stattfindet. Aber so im Großen und Ganzen sind die Bilder nicht ständig präsent. Das muss ich auch einfach sagen und ist auch gut so.
Auch für einen gestandenen Feuerwehrmann war es also eine Herausforderung, mit dem Unglück umzugehen. Man kann sich vorstellen, wie schwer es dann für die beiden Opfer war, mit denen ich vor einigen Jahren gesprochen habe. Beide haben bei dem Aufprall schwere Verletzungen davongetragen. Eine der beiden muss ganze 10-mal operiert werden. Noch Jahre später spüren sie die körperlichen Folgen und werden physiotherapeutisch behandelt. Aber sie müssen nicht nur körperlich behandelt werden. Eine Traumatherapie soll beiden helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Eine von ihnen hat zwischenzeitlich Angst davor, überhaupt wieder irgendeinen Zug zu betreten. Aber sie sind auch dankbar. Dankbar, die Katastrophe überlebt zu haben, die das ganze Emsland erschütterte. Susanne Vetter, die selbst keine gebürtige Emsländerin ist, kann in den nächsten Tagen beobachten, wie sehr sich das Unglück in der Region niederschlägt.
Also das hat schon alle schwer erschüttert. Es ist ja auch so gewesen, dass an diesem Unfall viele, also es war jetzt keine Fahrt von Touristen, sondern das waren hauptsächlich Angehörige von den Leuten, die dort gearbeitet haben, die in diesem Zug auch saßen bei dieser Testfahrt. Und das bedeutete, also es gab wahnsinnig viele Menschen, auf die ich in einem halben Jahr danach getroffen bin, die irgendjemanden kannten, der entweder in diesem Zug saß oder jemanden kannte, der mit jemandem verwandt war. Also es gab sehr viele Geschichten, die man so mitbekommen hat und eine große Betroffenheit. Und ja, diese Teststrecke ist ja auch was gewesen, was im Emsland eben, ich komme nicht aus dem Emsland, für mich war das bis zu diesem Zeitpunkt nicht so real, aber im Nachhinein weiß man, dass das also wie so ein Leuchtturm, glaube ich, in dieser Region auch war. Und dass jeder irgendwie diese Strecke kannte und das natürlich mitbekommen hat. Es war eine bedrückte Stimmung in der Redaktion auch. Am Anfang auch ganz viel Angst eben darum, kennt man jemand, der in diesem Zug saß? Ist vielleicht da jemand auch dabei gewesen, dem man nahesteht?
Auch Susanne Vetter kann einige der Bilder bis heute nicht vergessen. Ein paar Jahre nach dem Transrapid-Unglück hat sie einen Text über ihre Erlebnisse geschrieben, der so eindrücklich ist, dass wir ihn nicht auseinanderschneiden wollten, sondern ihn gleich in voller Länge abspielen werden. In der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, wie es überhaupt zu dem Unfall, der doch als so gut wie unmöglich galt, kommen konnte und welche Folgen er für das ganze Projekt Transrapid hatte.
Am Tag nach der Tragödie sehe ich das von Kinderhand gemalte Bild an der Unfallstelle. Lieber Papa, hoffentlich hast du es bei Gott gut. Schweigend stehe ich vor der mit rotem Filzstift in ein Herz geschriebenen Botschaft der kleinen Leonie und versuche, die Tränen zurückzuhalten. Vergeblich. Solch ein Leid hatte ich mir 24 Stunden zuvor nicht vorstellen können. Am 22. September 2006, als um 9.59 Uhr das Notfallhandy in der Lokalredaktion der Ems-Zeitung klingelt. Ich bin dort als Volontärin. Es ist die erste Station meiner Ausbildung zur Journalistin. In der SMS, die wir bekommen, ist die Rede von einer eingeklemmten Person. Alles klingt harmlos. Normalität in einer Lokalredaktion. Damit ist es um 11 Uhr vorbei. Jetzt beginnt der Ausnahmezustand. Der Kreissprecher ist am Telefon, sagt, dass es einen schweren Unfall gegeben habe. Und dann kommt der Satz, den ich nie vergessen werde. Wir rechnen mit mehr Toten als Verletzten. Themen, die wir zuvor als wichtig erachten, werden verschoben. An diesem Tag schaut die ganze Welt auf Laten und viele auf unsere Berichterstattung. Die Kollegen in der Redaktion planen die Seiten und recherchieren. Vier von uns fahren zur Transrapid-Strecke. Wir sind nicht die Einzigen. Reporter aller Agenturen und großen Zeitungen sind vor Ort. Es ist laut, es ist hektisch und für Ende September ist es drückend heiß. Ein paar Stunden später dürfen einige Journalisten zur Unfallstelle durch. Es ist beinahe völlig still dort. Da ist nur das Bellen der Hunde, die nach Toten suchen, und das Klacken der Kameras. 400 Meter sind wir von der Stelle entfernt, an der Transrapid hoch oben, gebohrt in einen Werkstattwagen, auf der Strecke zum Halten gekommen ist. Wir stehen am Ort des Aufpralls. Der Boden ist übersät von Trümmerteilen, von Sitzen, Füllmaterial, Kabeln und Glassplittern. Ein paar Meter entfernt liegt die große Nase des einstigen emsländischen Aushängeschildes im Gebüsch. Ringsherum sind blaue Säcke. Sie decken die Leichenteile ab. Am Abend versuche ich, all das in einem Text zu beschreiben. Unter Zeitdruck. Dabei fällt es doch ohnehin schon schwer. Nur langsam werden diese schrecklichen Bilder verblassen. Das Herz der kleinen Leonie aber bleibt für immer in meinem Gedächtnis.
Das Podcast-Team für den Transrapid sind Moderation und Redaktion Gerd Schade, Redaktion Florian Görres, Koordination Bastian Rabeneck, Postproduktion Clint Kahl. Transrapid – Vom Wunderwerk zur Tragödie ist ein Podcast von NOZ MHN Medien.